HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Wir schreiben das Jahr 8 der griechischen Krise. Die Schulden deutlich über dem, was das Land schultern kann.
Wir sind täglich damit konfrontiert, dass immer mehr Menschen Schwierigkeiten haben, ihre Telefonrechnung, ihren Strom zu bezahlen. Das ist ein deutliches Merkmal dieser Krise, dass es nicht nur die Armen trifft, sondern die Mittelklasse. Es geht für viele Menschen inzwischen darum, überhaupt ausreichend zu essen zu haben. Für junge Leute ist es bei etwa 50% Arbeitslosigkeit unter ihnen schwer, überhaupt einen Job zu finden.
Ich glaube, Tsipras nicht, wenn er sagt, mit der harten Sparpolitik sei jetzt genug. Die tun nur so, als ob verhandelt wird.
Solange dieser Schuldenberg über Griechenland hängt, stehen wir weiterhin vor der Frage, wie Griechenland jemals wieder auf Wachstumskurs kommen kann.
Bei all dem, was wir jetzt an Wegen suchen, um zu Lösungen zu kommen, finde ich, gehört auch dazu, dass man mal öffentlich den Respekt dafür ausdrückt, welche Leistung die griechische Bevölkerung, die Menschen hier im Land und auch die Politik bereits gebracht haben.
Da schau her, Sigmar Gabriel kann auch freundlich sein. Das hat der neue deutsche Außenminister gestern in Athen bewiesen. Wir haben ihn gerade gehört. Viel Lob hatte er für die Griechen und tröstende Worte für das Land in der Krise. Die Anstrengungen des Volkes hat er gewürdigt und ein Grexit, also ein griechischer Austritt aus dem Euro, der sei völlig ausgeschlossen. Ja, und was passiert direkt danach in Berlin? Für seine Freundlichkeit wurde Gabriel heute prompt vom deutschen Finanzminister gescholten. Wolfgang Schäuble hat sich über Gabriel geärgert. Von wegen, ein Grexit sei ausgeschlossen. Genau das sei der falsche Weg. Erst einmal muss Griechenland liefern, dann sehen wir weiter. Tja, und schon sind wir mittendrin im Streit um die Frage, wie geht Europa mit Griechenland um? 7 Jahre steht Griechenland jetzt schon unter der Finanzaufsicht des Internationalen Währungsfonds und der europäischen Institutionen. In dieser Zeit haben die Griechen bereits ein Viertel ihres Einkommens verloren. Und das Land steht immer noch mit 320 Milliarden Euro in der Kreide. Wird sich das jemals ändern? Die Seele aus dem Leib, der griechische Sparmarathon, so heißt unsere Sendung heute. Wie lange kann dieses Spiel also noch so weitergehen? Gibt es in Griechenland überhaupt noch etwas, was man kürzen, sparen, streichen kann? Oder müssen wir uns damit abfinden, dass das Land ewig am Tropf Europas hängt? Rainer Dachselt findet, also diese Dauerkrise, die hat ja inzwischen fast schon ein bisschen was Romantisches.
Athen, Syntagmaplatz, Abenddämmerung, sanft rauscht eine Demonstration vorbei. Im Hintergrund schwappt leise die nächste Pleitewelle durch die wildromantische Unternehmenslandschaft. Touristen und Einheimische entspannen sich unter einem der zahlreichen Rettungsschirme. Mikis Keftidis vom Institut Politia Nostalgia weiß warum.
Naja, hier ist die Welt einfach noch in Unordnung. Anderswo brechen die Dämme oder die Deiche. Da kriegt man ja Angst. Klar, hier geht alles langsam und gemächlich den Bach runter. Das mögen die Leute. Deswegen ist die Griechenland-Krise ein Dauerbrenner.
Und sie scheint wieder voll da zu sein. Kommt nicht gleich Yannis Varoufakis augenzwinkernd um die Ecke, ein Model im linken Arm, eine Aktentasche mit der ökonomischen Weltformel in der rechten. Sieht der Kellner, der die Rechnung präsentiert, nicht ein bisschen aus wie die Puschenkino-Legende Alexis Tsipras? Und ist der nörgelnde Gast nicht der pensionierte Oberlehrer Wolfgang Schäuble, der erst zahlen will, wenn alle ihre Hausaufgaben gemacht haben? Mikis Kefthidis schmunzelt.
Vertraute Probleme, anheimelnde Schuldzuweisung und sympathische Reizfigur. Darauf setzen wir. Und was mussten wir uns nicht dafür anhören? Nehmt euch ein Beispiel an der Türkei. Oder dieser ganze Terror. Oder Brexit. So geht Krise heute. Das muss krachen, hat man uns gesagt. Dagegen ist euer Grexit doch von gestern. Total 2015. Und heute hören die gleichen Leute Staatsverschuldung oder Euroausstieg und kriegen gleich so ein sentimentales Leuchten in den Augen.
Das können die vielen deutschen Zaungäste nur bestätigen. Helenia aus Erftstadt.
Also Trump? Nee, viel zu stressig. Wenn's um Krise geht, immer wieder Griechenland.
Spricht's und lästert entspannt ein bisschen über die Arbeitsmoral der Pleitegriechen, die jahrzehntelang auf ihre Kosten gelebt haben. Für viele Wutbürger ist Griechenland längst zur geistigen zweiten Heimat geworden. Mikis Keftidis findet das nachvollziehbar.
Es läuft nach dem Motto, man kennt sich, man diskriminiert sich. Damit geben wir vielen Menschen, die völlig die Orientierung verloren haben, ein Stück Lebensqualität zurück.
Im Hintergrund laufen zwei EZB-Inspekteure über den Syntagma-Platz und lassen sich von einem ambulanten Friseur einen Schuldenschnitt verpassen. Gleich werden sie in einem verträumten Konferenzzimmer mit temperamentvollen Einheimischen um das nächste Hilfspaket feilschen. Hilania hat inzwischen ihren Kaffee bezahlt. Trinkgeld gibt's keins. Zieh's von den Reparationen ab, schmunzelt sie. Erzähl's der Merkel, schmunzelt der Kellner zurück. Die Griechenland-Krise ist wieder da.
Wie sich die Zeiten doch ändern. Im Jahr 2015, da bestimmte die Griechenland-Krise unsere Schlagzeilen. Die Aufregung war groß, vor allem als diese Linksregierung mit ihrer hemdsärmeligen Art unverfroren Hilfe aus Europa forderte, ohne selbst schmerzhafte Reformen anzupacken. Das zumindest war unser Bild damals von Griechenland vor 2 Jahren. Dann kam die Flüchtlingskrise und die Entscheidung für den Brexit und seitdem hat Europa nun mal andere Sorgen. Die Finanzkrise in Griechenland ist zumindest bei uns aus den Schlagzeilen verschwunden, aber die Probleme sind ja bis heute nicht gelöst. Sebastian Schöbel ist unser ARD-Korrespondent in Brüssel. Wie präsent ist das Thema Griechenland eigentlich in Brüssel? Hat man die Krise da auch verdrängt?
Also das Thema Griechenland ist sehr präsent in Brüssel, weil es ja insgesamt 2 große Themen gibt, die mit Griechenland zu tun haben, nämlich einerseits die Krise, die natürlich noch anhält, also die Euro-Krise und die wirtschaftliche Krise im Land, wobei die inzwischen zu einer Art Grundrauschen, würde ich sagen, der politischen Welt in Brüssel geworden ist, weil das Problem einfach immer noch da ist und man immer wieder drüber redet, gerade auch wenn die Finanzminister und vor allem die Minister der Euro-Gruppe zusammenkommen, aber da hat das längst nicht mehr diese Panik, die man noch aus dem letzten Jahr kennt. Das andere, sehr viel größere Thema muss man sagen, ist die Flüchtlingskrise, die in Griechenland ja ebenfalls ein großes Problem darstellt, auch für die EU ein großes Problem darstellt. Und auch die ist hier immer wieder Thema in Brüssel. Insofern, Griechenland bleibt präsent und zwar gleich an 2 Fronten sozusagen. Aber die Euro-Krise ist natürlich weiterhin das Grundproblem überhaupt in Griechenland.
Über die Flüchtlingskrise reden wir gleich noch ausführlich. Bleiben wir erstmal beim Geld. Also im Juli muss Griechenland Kredite im Wert von 7 Milliarden Euro zurückzahlen. Aber das geht nur, wenn die vorher neue Kredite bekommen. Also spätestens im Sommer geht das ganze Spiel von vorne los. Die EU hat nun in den letzten Wochen mal wieder Kontrolleure nach Athen geschickt. Aus Erfahrung wird man klug. Was genau war eigentlich deren Aufgabe?
Ja, ganz kurz gesagt, sie sollen prüfen, ob die Auflagen für das dritte Hilfsprogramm über 86 Milliarden Euro auch wirklich abgearbeitet werden, eingehalten werden. Von diesen 86 Milliarden sind bisher 37% etwa ausgezahlt. Das Programm läuft noch bis Sommer 2018. Wir haben also jetzt etwa Halbzeit erreicht und diese Kontrolleure sollen prüfen, ob die Griechen wirklich die Reformen durchführen, die sie zugesagt haben im August 2015 eben für dieses Hilfsprogramm. Und das ist deren Aufgabe. Deswegen ist immer wieder die Bestrebung der Kreditgeber, also der Kommission, der EZB und des Rettungsfonds ESM zusammen mit den Vertretern des Internationalen Währungsfonds nach Athen zu reisen, um sich dort zu vergewissern, dass das, was zugesagt wurde seitens Griechenlands, auch wirklich eingehalten wird. Und die Grundlage ist eben die Vereinbarung, die man 2015 da abgeschlossen hat. Das heißt, da werden dann tatsächlich die Listen abgearbeitet, was ist eingehalten worden und was fehlt noch.
Und wie groß ist deren Kompetenz? Dürfen die auftreten wie so ein Steuerprüfer, unangekündigt in Akten gucken oder nur das lesen, was die Griechen ihnen zeigen?
Nein, das ist gestaffelt, was die Hierarchie angeht. Also die Kontrolleure selber entscheiden gar nichts, sondern das ist letztlich eine politische Entscheidung, wie die Minister die Berichte, die dann aus Athen zurückkommen, eigentlich interpretieren. Die bereiten das Ganze im Prinzip nur vor. Also es fährt letztlich ein Team von Technokraten, der ist unterschiedlich groß. Für den Rettungsfonds sind es immer 6 bis 7 Experten. Die fahren dann nach Athen runter zusammen, bunkern sich dann ein im großen Hilton in der Innenstadt von Athen und treffen sich dann dort mit den jeweiligen Vertretern der griechischen Seite. Die Kontrolleure, das sind Volkswirtschaftler, Anwälte, das sind Finanzexperten, die setzen sich dann in unterschiedliche Konferenzräume, das ist dann richtig aufgeteilt, die haben dann auch einen Zeitplan, machen alle ihre Laptops auf und gehen wirklich Excel-Tabellen durch. So muss man sich das vorstellen, das ist eine absolut stumpfe und wahrscheinlich für den Außenstehenden todlangweilige Arbeit. Die gehen dann Zeile für Zeile Gesetzestexte durch, Reformpakete durch, die lassen sich Grafiken zeigen, wie geht's der Wirtschaft, wie sieht die Schuldentragfähigkeit aus, errechnen das alles, melden das dann an ihre Vorgesetzten, das sind die sogenannten sogenannten Mission Chiefs. Klingt irgendwie indianisch, aber das sind quasi deren Vorgesetzte in diesen Expertengruppen. Und die wiederum melden dann den Bericht zurück an eine spezielle Arbeitsgruppe innerhalb der Eurogruppe, die dann das für die Minister vorbereitet. Und daraus wird dann im Prinzip die politische Entscheidung generiert. Haben die Griechen ihre Zusagen eingehalten, ja oder nein?
Und die griechische Seite, kooperiert die oder mauert die? Weiß man das?
Also ich habe mit allen Seiten gesprochen, sowohl mit dem Rettungsfonds als auch mit der Kommission, als auch mit einem Syriza-Politiker, der sehr nah dran ist an diesen Verhandlungen, an diesen Gesprächen. Und alle drei haben eigentlich gesagt, die Gespräche laufen gut. Also dieses politische Krakeelen, was man dann teilweise in den Nachrichten hört, spiegelt nicht so ganz wider, wie die Arbeit in der Realität abläuft. Also man ist sich nicht spinnefeind, man schreit sich da nicht gegenseitig an, sondern die Arbeit auf technokratischer Ebene läuft sehr friedlich und sehr strukturiert. Die Griechen halten sich meistens auch an das, was die Kreditgeber wollen, beziehungsweise da, wo man dann Differenzen hat, dann sind das politische Differenzen. Also wie hoch schätzt man das ein, was die Griechen da geleistet haben? Und man muss sagen, die Kommission, gerade die Kommission, aber zum Beispiel auch Eurogruppenchef Dijsselbloem ja kürzlich, sagen immer wieder, wir verstehen, wie schmerzhaft das für die Griechen ist. Und der Syriza-Politiker hat mir bestätigt, dass er das Gefühl hat, dass die Europäer das wirklich verstanden haben, wie schwer das den Griechen fällt, so große Reformen, gerade bei den Pensionen, gerade bei den Steuern zum Beispiel durchzusetzen. Das müssen sie vor ihren Bürgern auch vertreten. Insofern ist da, glaube ich, eine gute Arbeitsatmosphäre, würde ich sagen. Aber am Ende des Tages stehen dann Politiker, die die Entscheidung fällen, wir wollen noch mehr oder uns reicht, was die Griechen getan haben. Und Herr Schäuble steht bekanntermaßen eher auf der Seite derer, die sagen, wir verstehen, dass es den Griechen schwerfällt, aber das reicht uns noch nicht. Und da entsteht dann die Reibung, würde ich sagen.
Ja. Gibt es denn inzwischen ein Ergebnis dessen, was die Kontrolleure da gemacht haben? Oder sitzen die noch vor den Excel-Tabellen? Oder am Ende sitzen die an der Bar im Hilton inzwischen?
Nein, ich glaube, an der Bar landen sie übrigens nie. Das wurde mir bestätigt, sondern die Gespräche fangen meistens am Nachmittag an und gehen dann bis tief in die Nacht. Und danach sind dann, glaube ich, auch alle, haben einander satt, würde ich sagen. Kann man so beschreiben. Aber im Augenblick geht es darum, dass die Prüfer wieder nach Athen zurückkehren können. Sie sind ja, ich glaube, im Februar das letzte Mal dort gewesen. Und das ist ein dauerndes Streitgespräch zwischen Athen und Brüssel, wann die Prüfer das nächste Mal wieder hinreisen können. Der Bericht ist noch nicht fertig. Er könnte im April fertig werden, aber so genau weiß man das nicht. Man hat aber jetzt auch keinen direkten Zeitdruck, weil ja das Geld erst im Juni, Juli überwiesen werden muss, die nächsten 7 Milliarden Euro. Insofern versucht man sich da so viel Zeit wie möglich zu lassen, um eben keinen Streit mehr zu provozieren, um die Situation von 2016 nicht mehr zu haben. Aber dieser Bericht ist ausschlaggebend. Wenn der Bericht negativ ausfällt, dann kann Griechenland nicht mit weiteren Zahlungen rechnen.
Aber machen wir uns doch nichts vor. Also Griechenland darf in dieser fragilen Lage der Europäischen Union auf gar keinen Fall pleite gehen. Also letztlich ist es eine politische Entscheidung. Die kriegen das Geld, egal was die Kontrolleure rausfinden.
Naja, nicht ganz. Also man versucht dann im Prinzip Lösungen zu finden, zum Beispiel über die strittige Frage, wie geht man mit den Pensionen um, den Rentenbeträgen, dass die noch weiter gekürzt werden müssen. Ich glaube, es gab inzwischen 12 Rentenkürzungsrunden in Griechenland, dass man sich vielleicht darauf einigt, politisch zu sagen, dann geben wir euch mehr Zeit, das umzusetzen und fordern das nicht sofort, damit nicht alles auf einmal kommt. Das sind so politische Lösungen, die man dann finden kann. Man versucht, Kompromisse zu schließen, aber ja, am Ende des Tages möchte man gerade jetzt auch mit dem Brexit im Rücken nicht die Griechenland-Debatte nochmal neu aufwärmen. Die Griechen werden ihr Geld bekommen, aber die Europäer, gerade die Kreditgeber, gerade Herr Schäuble, werden es ihnen nicht leicht machen. Es soll wehtun, glaube ich, und das tut es auch. Aber man findet am Ende, glaube ich, immer wieder eine Lösung.
Aber wenn die Griechen doch eigentlich wissen, dass sie das Geld bekommen, wie will man dann Druck auf die ausüben?
Ja, das ist genau die Diskussion, die jetzt zwischen Herrn Schäuble und Herrn Gabriel eben losgebrochen ist. Eben. Wenn dann Herr Gabriel in Athen in Aussicht stellt, man könnte ja mehr Geld ausgeben für die Griechen, und dann kommt eben Herr Schäuble mit dem Argument, das er immer vor sich herträgt, das ist das falsche Signal, weil dann haben sie keinen Anreiz mehr, Reformen durchzuführen. Das ist aber eine rein politische Debatte. Mit der Arbeit der Prüfer in Athen selbst hat das wenig zu tun, weil die wirklich nur Zahlen und Text durchgehen und versuchen, den Chefs etwas vorzubereiten, auf dessen Basis sie dann ihre politische Entscheidung, ihre Bewertung treffen können. Und zumindest auf der Ebene der Technokraten, ist zumindest mein Gefühl von den Gesprächen, die ich geführt habe, läuft es eigentlich sehr, sehr gut. Und da ist man eigentlich auch zufrieden mit dem, was die Griechen leisten, und die Griechen fühlen sich auch verstanden. Der Streit entsteht dann wirklich ganz oben, wenn die Chefs zusammenkommen, die es entscheiden müssen. Und da zählt nur die politische Bewertung und ganz offensichtlich auch die Zugehörigkeit, zu welcher Partei man dann eben gehört.
Das war Sebastian Schöbel, unser ARD-Korrespondent in Brüssel. Tja, der Grieche und das liebe Geld. Überraschen sollte uns das alles eigentlich nicht, denn schließlich waren die vor 2500 Jahren schon blank. Als wir Germanen noch gar kein richtiges eigenes Geld hatten, gab es in Griechenland schon einen Philosophen, der über das Schuldenmachen nachgedacht hat, Platon.
Mit diesem allen hängt nun noch das fernere Gesetz zusammen, dass es keinem Privatmann gestattet ist, Gold und Silber zu besitzen. sondern nur eine eigens dazu geschlagene Münze, um den Handwerkern und allen anderen Leuten ähnlicher Art, welche für Lohn arbeiten, Sklaven und Beisassen im täglichen Verkehre, in welchem man beinahe notwendig mit ihnen treten muss, diesen ihren Lohn bezahlen zu können. Und darum wollen wir, soll man in unserem Staate eben eine Münze gebrauchen, die nur innerhalb seiner einen Wert hat, in allen anderen Staaten aber nichts gilt. Eine gemeinsame griechische Münze aber, die für den Krieg und den Verkehr mit fremden Staaten erforderlich ist, muss zu eben diesem Zwecke freilich der Staat selber stets besitzen. Wenn dagegen für einen Privatmann einmal die Notwendigkeit eintritt, außer Landes zu gehen, so soll er sich dazu bei der Obrigkeit zuvor die Erlaubnis einholen, und wenn er sodann mit irgendwelcher fremden Münze, die er noch übrig behalten hat, nach Hause zurückkehrt, so soll er sie in die Staatskasse abliefern und den Wert in einheimischer dafür zurückempfangen. Wer ferner heiratet, soll keine Mitgift nehmen, und wer seine Tochter verheiratet, keine geben. Wer ferner Geld bei einem anderen niederlegt, wird ihm auf eigene Gefahr vertrauen, und jeder soll sich hüten, auf Zinsen zu leihen, da es dem Schuldner freisteht, sie nicht zu bezahlen, ja nicht einmal das Kapital zurückzugeben.
HR2 Kultur, der Tag, die Seele aus dem Leib, der griechische Sparmarathon. Kommen wir zurück in die Gegenwart. Sigmar Gabriel ist nun wirklich nicht der Typ des Politikers, der Angst vor Konflikten hat. Er kann auch sehr direkt und klar sein. Gestern aber in Athen war er zuckersüß, er gab sich solidarisch mit den Griechen. Das kam dort natürlich ausgesprochen gut an. Michael Lehmann war dabei.
Ein herzlicher Wangenkuss und eine sehr freundschaftliche Begrüßung für Sigmar Gabriel, den deutschen Außenminister in Athen. Der erste offizielle Händedruck in der griechischen Hauptstadt bei Regierungschef Alexis Tsipras. Und in einem lang anhaltenden Blitzlichtgewitter blieben für die griechischen Journalisten am Amtssitz des Ministerpräsidenten vor allem diese Worte des deutschen Vizekanzlers hängen.
Bei all dem, was wir jetzt an Wegen suchen, um zu Lösungen zu kommen, finde ich, gehört auch dazu, dass man mal öffentlich den Respekt dafür ausdrückt, welche Leistung die griechische Bevölkerung, die Menschen hier im Land und auch die Politik bereits gebracht haben.
Lob fürs griechische Volk, das seit Beginn der Sparmaßnahmen im Kampf gegen die Schuldenkrise etwa ein Viertel seines Einkommens verloren hat. Lob und Mitgefühl, das war die Kernbotschaft von Sigmar Gabriel gestern Abend auf dem Sofa des griechischen Regierungschefs. Die Fernsehnachrichten und zig Zeitungskommentare in Griechenland hatten in den letzten Wochen vor allem den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble im Visier mit seinen immer wiederkehrenden neuen Sparappellen. Der deutsche Außenminister dagegen brachte Balsam nach Athen und erinnerte an die soziale Dimension Europas.
Europa war nie nur ein Friedensversprechen, es war immer auch ein Wohlstandsversprechen.
Gabriel versprach zwar keinen schnellen Wohlstand für Griechenland, er verstand es aber mit nur wenigen Sätzen, das Bild des solidarischen Deutschen zu vermitteln. Ein Auftritt, der ankam, zum Beispiel beim Athener Journalisten Georgos Christidis, der seine Eindrücke von Gabriel bei Tsipras gleich twitterte. Es war ein sehr warmes Treffen, ein sehr persönliches. Die Körpersprache der beiden zeigte, dass sie sich sehr zugewandt sind. Das war schon für viele Griechen ein interessanter Gegensatz zu Schäuble. Man konnte spüren, auch in Deutschland gibt es Politiker, denen es um Gemeinsamkeiten geht. Um Solidarität auch. Und das fand die Athener-Korrespondentin Lianis Pirobolo das Bemerkenswerte am gestrigen Auftritt des deutschen Außenministers. Ich glaube, dass die Griechen natürlich nicht alle deutschen Politiker hassen. Und ich denke, dass sie Vizekanzler Gabriel eher als Freund sehen. Ein sehr herzliches Treffen. Wenn die Leute das im Fernsehen sehen, bekommen sie Hoffnung. Und Hoffnung ist sehr, sehr wichtig im Moment für die Griechen. Ganz besonders wichtig.
Wie also steht es um die Hoffnung der Griechen? Fragen wir Jens Bastian. Er lebt und arbeitet als Wirtschaftsberater in Griechenland. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Wie ist die Stimmung, wenn Sie so in Athen unterwegs sind? Eher hoffnungsvoll oder eher pessimistisch?
Viele Menschen wollen eigentlich die Hoffnung am Himmel noch erkennen, aber die Alltagsschwierigkeiten sind derart, dass sie oft enttäuscht sind, desillusioniert von der Regierung, auch von den internationalen Kreditgebern. Und die Mühen des Alltags müssen bewältigt werden. Die Massenarbeitslosigkeit, wie wird das Schulgeld oder die Hypothek bezahlt? Dann ist der Ausblick eher pessimistisch bei vielen Griechen und Griechen.
Wen beraten Sie als Wirtschaftsberater, wenn ich fragen darf? Sind das eher Firmen, die Griechenland investieren wollen, oder geht es eher darum, wie man da rauskommt?
Es sind beide. Es gibt Investoreninteresse für Griechenland, auch aus Deutschland. Dieser Tage hat Fraport, der Flughafenbetreiber in Frankfurt, ja die 14 Regionalflughäfen in Griechenland übernommen. Es gibt auch zum Beispiel von Daimler-Benz Investoreninteresse. Sie haben ein griechisches Start-up vor einem Monat gekauft, TaxiBeat für 43 Millionen Euro. Da gibt es deutsches Investoreninteresse, aber es gibt auch Verunsicherung unter europäischen Investoren, die sich jetzt gerade fragen, soll ich bleiben oder muss ich möglicherweise mit Verlusten rechnen, weil die politische und wirtschaftliche Situation in Griechenland so unsicher ist.
Ist die Kapitalflucht ein ernstes Problem in Griechenland immer noch?
Sie steigt wieder. Es wird wieder ein ernstes Problem. Die Bankeinlagen gehen zurück. Das bedeutet auch, die Banken haben Schwierigkeiten, Kredite an Privathaushalte und Unternehmen zu vergeben. Dann, wenn es im positiven Fall geschieht, oft zu überragenden Zinssätzen, die unerschwinglich sind. Deswegen die Kapitalflucht bleibt ein Problem. Und die Menschen und Unternehmen haben auch weiterhin kein ausreichendes Vertrauen in den Bankensektor. Da ist viel Schaden in den vergangenen Jahren angerichtet worden.
Ich habe einiges Widersprüchliches gelesen über Griechenland. Einerseits Kapitalflucht, großes Problem. Andererseits liest man auch, neuerdings gäbe es ein Wirtschaftswachstum von 2,3%. Es ginge wieder aufwärts. Wie passt das zusammen?
Griechenland, Herr Berndt, ist in vielerlei Hinsicht ein lebender Widerspruch seit Jahren. Es gibt diese Kapitalflucht. Es gibt vor allen Dingen von der Regierung optimistischen Wirtschaftsausblick für dieses Jahr. Da wäre ich allerdings vorsichtig. Im vergangenen Jahr war die Wirtschaft abermals rückläufig. Und aufgrund der Schwierigkeiten, die wir haben, nicht nur mit Massenarbeitslosigkeit oder mit schwieriger Kreditversorgung der Realwirtschaft, auch der Konsum ist rückläufig. Es gibt auch große politische Verunsicherung, weil man nicht genau weiß, wie geht es weiter mit dem Land, mit den Kreditgebern. Können die sich endlich einigen bei ihren Verhandlungen? Was kommt auch noch in den kommenden Monaten an weiteren Kürzungen oder Sparzielen? All das ist nicht beschäftigungsfördernd und auch nicht investitionsanreizend.
Wie bewerten Sie diese Sparauflagen? Spart sich Griechenland kaputt, weil wir es dazu zwingen?
In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens hat sich Griechenland tatsächlich kaputt gespart. Wenn Sie heute in ein griechisches Krankenhaus gehen, gibt es Versorgungsengpässe. Krankenschwestern müssen oft ihre eigenen Spritzen mitbringen. In griechischen Schulen oder Universitäten sieht es oft nicht besser aus, auch was den Zustand der Sauberkeit angeht. Wir haben an den falschen Stellen gespart und wir haben viel zu lange gespart und uns einseitig auf Sparziele festgelegt. Griechenland braucht Investitionen und sie braucht zum Beispiel auch mehr Lehrer, mehr Krankenschwester, mehr Asylbeamte, die zum Beispiel auch die vor Ort stattfindende europäische Flüchtlings- und Migrationskrise bewältigen können.
An dieser Stelle kommt dann immer schnell die Forderung vom Schuldenschnitt. Das ist ja noch ein Tabu. Der IWF sagt, ohne geht es nicht, die EU will das nicht hören. Welche Konsequenzen hätte so ein Schuldenschnitt für Griechenland?
Der Schuldenschnitt ist ein sehr umstrittenes Thema. Es wäre der zweite. Griechenland hatte ja bereits einen 2012. Der hat nicht ausgereicht. Er ist umstritten, weil zum einen der IWF diesen fordert und auch deutlich macht, Griechenland kann nicht auf die Beine kommen ohne einen Schuldenschnitt. Aber der IWF möchte sich daran nicht beteiligen. Er macht sich eher zum Advokaten dieser Forderung für die europäischen Kreditgeber und die lehnen ab. Dazu gehört auch Bundesfinanzminister Schäuble, denn wenn er dazu Ja sagen würde, dann wäre die schwarze Null im bundesdeutschen Haushalt in einem Wahljahr nicht mehr garantiert.
Wäre es denn aus Ihrer Sicht gut, wenn der Schuldenschnitt käme?
Aus meiner Sicht ist dieser Schuldenschnitt notwendig. Die Bedingungen müssen im Einzelnen buchstabiert werden. Aber ein Schuldenschnitt alleine löst nicht Griechenlands Probleme. Diese Probleme hätten wir auch 5 Jahre später. Wir brauchen in diesem Land Strukturreformen. Wir brauchen also einen Schuldenschnitt, der an Bedingungen geknüpft ist. Wir müssen eine Abkehr schrittweise von Sparzielen vornehmen. und dem Land eine Investitionsperspektive eröffnen. Dazu gehören auch Investitionen aus Deutschland.
Was wären das für Bedingungen, die Sie an den Schuldenschnitt knüpfen würden?
Dass sich zum Beispiel Griechenland wesentlich stärker daran beteiligt, die Steuer- und Kapitalflucht im Land zu bekämpfen. Erst heute ist die verantwortliche Dame in der griechischen Regierung zur Bekämpfung der Korruption und der Steuerflucht zurückgetreten. Das ist kein gutes Zeichen für die Schwerpunktsetzung dieser Regierung. Wir brauchen gleichzeitig Doppelbesteuerungsabkommen, zum Beispiel zwischen Griechenland und der Schweiz, die seit Jahren überfällig sind, wo Auslandsgeld geparkt worden ist von Auslandsgriechen, die dieses nicht in Griechenland versteuert und erklärt haben. Dieses Geld dafür muss Anreizsysteme geschaffen werden, muss aus der Schweiz zurück nach Griechenland gebracht werden. Das ist eine Investitionskomponente und auch ein Vertrauensvorschuss für dieses Land.
Da frage ich mich, warum hat die Regierung Tsipras das nicht schon längst gemacht?
Eigentlich wäre eine linksorientierte Regierung wie die unter Premierminister Tsipras dafür prädestiniert.
Eben.
Aber sie hat sich verrannt in vielen Bereichen. Sie hat auf andere Bereiche, andere Sachthemen die Schwerpunkte gelegt. Sie hat aus meiner Sicht fälschlicherweise die europäischen Kreditgeber unverantwortlich herausgefordert vor ein, zwei Jahren, als Herr Varoufakis Finanzminister war. Den Schaden reparieren wir heute noch.
Jens Bastian, freier Wirtschaftsberater in Athen, herzlichen Dank. Die Griechen und das liebe Geld, tja, das war schon immer eher eine platonische Liebe.
Es ist nämlich der Zweck, welchen ein verständiger Staatsmann vor Augen hat, nicht der, welchen ihm der große Haufe vorschreiben dürfte. Indem er dahin urteilt, ein guter Gesetzgeber müsse darauf ausgehen, einen Staat so groß und so reich als möglich zu machen, so dass er Gold und Silber in Fülle besitze und über Länder und Meere in weitester Ausdehnung herrsche. Allenfalls wird dann noch hinzugesetzt, dass der rechte Gesetzgeber auch den Zweck verfolgen müsse, Tugend und Glückseligkeit möglichst im Staate zu verbreiten. Dass die Bürger, wenn tugendhaft, so auch zugleich glückselig werden, das kann sogar kaum anders sein. Und dies muss er sich also beides zugleich zum Zwecke machen. Dass sie dagegen sehr reich und doch zugleich tugendhaft werden, das ist etwas Unerreichbares, wenn man nämlich unter Reich diejenigen versteht, welche Besitztümer von dem höchsten Geldwerte haben, zu denen eben auch ein lasterhafter Mensch gelangen kann. Dass aber eben ein ausnehmend reicher Mann auch besonders tugendhaft sei, halte ich für eine Unmöglichkeit.
HR2 Kultur, der Tag. Unser Brüssel-Korrespondent Sebastian Schöbel hat es zu Beginn der Sendung ja schon angesprochen. Griechenland ist zurzeit gleich doppelt belastet. Einerseits wegen der Finanzkrise und dem drohenden Kollaps. Und dazu kommt dann eben auch noch die Flüchtlingskrise. Dafür kann Griechenland nun wirklich nichts. Auch hier fühlt man sich von Europa im Stich gelassen. Michael Lehmann hat für uns das Flüchtlingscamp Moria auf der Insel Lesbos besucht.
Der Klang von Dieselaggregaten ist der ständige Begleiter unten am Haupteingang zum Flüchtlingscamp Moria. In den 5 Imbissbuden trinken Männer Kaffee auf bunten Campingsesseln, hölzerne leere Kabelrollen dienen als Tisch. Die Blicke der Gäste gehen irgendwie ins Leere, auch der von Kari, einer jungen Frau aus Kamerun. Sie lässt sich gerade vom Gemüsehändler auf der Straße gegenüber ein paar Tomaten vom Pickup reichen. 6 Monate lebe ich hier schon in Moria, immer noch im gemischten Bereich, gemeinsam mit Männern. Das ist nicht leicht und ich habe noch nicht mal eine erste Asylbefragung gehabt, obwohl ich immer wieder darum bitte. Sie könnten mich doch endlich mal zu sich rufen. Passiert aber nichts. Kari hat sich mit einer anderen Frau aus Kamerun zusammengetan, erzählt, dass manche Frauen mit bezahltem Sex das monatliche Taschengeld von 90 Euro aufbessern wollen. Das sei eine persönliche Entscheidung, sagt sie. Einmal sei sie mit ihrer Freundin vor dem Lager abends von einem Griechen aus dem Auto aus angesprochen worden und der habe sie dann auch am Arm gepackt. Achselzucken, starre Blicke. Viele der 2200 Bewohner des immer noch mit dickem Stacheldraht umzäunten Flüchtlingslagers auf Lesbos wirken lethargisch.
Achilleas Semos koordiniert für Ärzte ohne Grenzen die Flüchtlingshilfe auf der Insel und sagt, eine wirkliche Perspektive haben die allermeisten Menschen in Moria nicht. Moria ist für sie das Ende einer langen, langen Reise. Auf der Flucht sind viele Gewalt, auch sexueller Gewalt, ausgesetzt gewesen. Sie kommen hier also in sehr schlechtem Zustand an und leben dann hier zusammengepfercht in diesem Lager. Von uns bekommen sie die nötigste medizinische Versorgung. Schnell muss das manchmal gehen, auch psychologische Hilfe, um ihnen die schlimmste Last von den Schultern zu nehmen. Roland Schönbauer vom UNHCR sagt, die Versorgung sei inzwischen halbwegs menschenwürdig, aber lange nicht ideal.
Seit Juni wurden immerhin 10.000 Asylsuchende von den Inseln aufs Festland verlegt, um sie zu besseren Quartieren zu bringen. Für die Verfahren bedeutet das auch einen kleinen Fortschritt, weil auf dem Festland mehr Kapazitäten da sind. Aber für viele bedeutet es noch immer warten, warten, warten und das schon seit langem.
Trotz allem Perspektiven zeigen für ein besseres Leben. Das ist das große Anliegen des Deutschen Anwaltvereins, der auf Lesbos das Projekt Europäische Anwälte in Lesbos angestoßen hat. Geschäftsführer Kurt Brückmann hat im Camp von Moria von einem Anwaltskollegen gerade erfahren, warum ein Mann aus dem Irak ziemlich verzweifelt auf seine Ablehnung als Asylsuchender reagiert hat.
Was dieser Mann im Asylverfahren nicht gesagt hat, ist, dass er als Christ in Irak verfolgt wurde und deswegen den Irak verlassen hat. Wenn er eine Erstberatung gehabt hätte, dann wäre ihm klar geworden, dass es hier in Europa an den Außengrenzen ein Asylverfahren gibt und dass er als verfolgter Christ eine ziemlich große Chance gehabt hätte, Asyl zu bekommen.
9.000 Flüchtlinge leben zurzeit auf den griechischen Inseln. Es könnten im Frühling wieder mehr werden. Knapp 40.000 sind verteilt auf dem Festland in zum Teil besseren Unterkünften. Doch eine wirkliche Perspektive haben sie alle nicht.
It's difficult to go to Athens because we don't have paper. We're supposed to wait and I don't know. I'm confused. I don't know.
Es ist sehr schwer, nach Athen zu kommen für mich ohne Papiere, sagt Kari aus Kamerun. Ich muss einfach warten. Ich weiß nicht. Ich bin im Kopf irgendwie total durcheinander.
Das Warten der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln nimmt kein Ende. Was kann man dagegen tun? Gerald Knaus ist der Vorsitzende des Thinktanks Europäische Stabilitätsinitiative und er ist sozusagen der Erfinder des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei, also die Grundidee jedenfalls, die war von ihm. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
In diesem Abkommen spielt ja auch Griechenland eine ganz wesentliche Rolle, aber es war eben nicht vorgesehen, dass die Flüchtlinge dort hängen bleiben und es tut sich nichts, ganz im Gegenteil. Was läuft gerade schief in Griechenland?
Ja, das Erstaunliche ist ja, dass die zwei ersten Ziele des Abkommens, nämlich die Zahl der Leute, die sich in Schiffen auf den Weg zu den Ägäisinseln machen und die Zahl der Leute, die in der Ägäis ertrinken, die sind beide dramatisch gefallen. Also wir haben es heute auf den Inseln nur noch mit 9.000 Leuten zu tun und es kommen im Durchschnitt 50 Leute am Tag. Und trotzdem ist es der EU und den griechischen Behörden nicht gelungen, für diese 9.000 Leute einerseits humane und menschenwürdige Aufnahmebedingungen zu schaffen und zweitens die Asylverfahren schnell zu behandeln. Und das erzeugt die vollkommen berechtigte Kritik, auch bei vielen Menschenrechtsorganisationen und die Beispiele von Menschen, die dann eben monatelang auf den Inseln festsitzen, ohne irgendetwas zu wissen, was als nächstes passiert.
Was also müsste man tun, um die Situation zu verbessern?
Ja, also von Anfang an hätte man sagen müssen, es geht nicht nur darum, dass die Zahlen der Ankommenden schnell fallen. Es geht auch darum, hier zu demonstrieren, dass es die EU ernst meint mit ihren Standards. Standards etwa bei der Unterbringung, bei der Versorgung von unbegleiteten Minderjährigen, bei der Sicherheit auch von Frauen in diesen Lagern, wo in der Nacht keine Polizei ist. Also die Grundversorgung, dass man nicht im Winter 9 Monate nach Abschluss des Abkommens noch Leute in Zelten hat. All das, da hätte die EU einfach von Anfang an sagen müssen, wir ernennen jetzt einen ehemaligen Minister, Premierminister, Außenminister, Justizminister, der das in die Hand nehmen soll, der dafür sorgt, dass das von EU-Seite alles gelöst wird, dass genügend Leute kommen. Und von griechischer Seite, und das entsteht erst jetzt, sehe ich das in den letzten Wochen immer stärker, hätte man viel offensiver sagen müssen, wir fordern von der EU gewisse Dinge und sind dafür aber auch bereit, manche Dinge an die EU ganz abzutreten, solange es unter unserer Aufsicht passiert. Das sollten EU-Missionen sein, EU-Aufnahmelager und auch in der ersten Instanz EU-Verfahren für Asyl.
Die Türkei profitiert von diesem Abkommen, denn sie bekommt ja Milliardenhilfen zur Versorgung der syrischen Flüchtlinge. Ist Griechenland unterm Strich der Verlierer von diesem ganzen Deal?
Also wenn Sie mit den griechischen Politikern in Athen sprechen und auch mit den Bürgermeistern auf den Ägäisinseln, dann merken Sie sofort, die größte Angst von allen, und das geht quer durch die Parteien, ist es, dass dieses Abkommen zusammenbricht. Denn wir dürfen nicht vergessen, als das EU-Türkei-Abkommen von Kanzlerin Merkel und dem niederländischen Premierminister Rutte mit dem damaligen türkischen Premierminister abgeschlossen wurde, war ja die Nordgrenze Griechenlands bereits verschlossen. Es steckten schon tausende Menschen fest an der mazedonischen Grenze bei Idomeni. Und die Griechen wissen natürlich, wenn die Zahl der Menschen, die über die Ägäis nach Griechenland kommen, auch nur halb so hoch ist wie vor dem Abkommen, dann gäbe es in Griechenland ein gewaltiges soziales Problem. Griechenland hatte sich im Februar 2016, vor genau einem Jahr, darauf eingestellt, dass vielleicht 200.000 Menschen auf dem Festland festsitzen würden. Das wären mehr als Schweden aufgenommen hat im Rekordjahr 2015. Und Schweden hat damals gestöhnt und gesagt, es kann nicht mehr. Das heißt, für Griechenland bleibt das Abkommen trotz aller Schwierigkeiten vielleicht noch essentieller als für jeden anderen EU-Mitgliedstaat.
Aber die Lage ist kritisch, die Lage ist schlecht. Also was muss man denn jetzt tun?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die EU endlich ernsthaft darüber nachdenkt, wie man nicht nur für Griechenland, auch für das gesamte Mittelmeer in der Lage ist, schnelle, faire, qualitätsvolle, aber eben vor allem auch schnelle Asylverfahren durchzuführen, wo man innerhalb von wenigen Wochen auch unterscheiden kann zwischen jenen, die man auch etwa nicht in die Türkei zurückschicken kann, und jenen, die in der Türkei sicher sind. Oder im Fall Italiens, jenen, denen man Asyl gibt und jene, bei denen das Asyl abgelehnt wird. Wenn die EU in der Lage wäre, in guten Aufnahmelagern, wie wir sie in Deutschland oder in den Niederlanden haben, mit schnellen Verfahren innerhalb von einigen Wochen Entscheidungen treffen zu können, dann wäre das gut für diejenigen, die als Flüchtlinge anerkannt würden. Es wäre gut für Länder wie Griechenland und Italien, wenn die anerkannten Flüchtlinge dann von diesen EU-Missionen in der EU umverteilt werden. Und es wäre gleichzeitig auch eine Möglichkeit, zukünftig die Anzahl der Ankommenden stark zu reduzieren. Denn alle die, die nicht die Hoffnung haben auf Flüchtlingsstatus, etwa der Großteil der Westafrikaner, die in Italien im letzten Jahr an Land gingen, die würden es sich sehr gut überlegen, überhaupt diese Reise zu machen, wenn sie riskieren, innerhalb von wenigen Wochen wieder in ihr Heimatland zurückgeschickt zu werden. Das heißt, es wäre eigentlich für alle gut, und ich habe gehört bei Gesprächen in Athen in den letzten Wochen, dass an der Spitze der griechischen Regierung, bei den Ministern, auch bei Tsipras, darüber nachgedacht wird, eventuell so ein Konzept als Pilotprojekt für die Ägäischen Inseln der EU auch vorzuschlagen.
Das wollte ich gerade fragen. Also erstmal klingt das ja ganz gut, aber ist das auch realistisch? Ist das machbar oder ist das eine Utopie?
Also stellen wir uns mal vor, wie das etwa auf der Insel Chios, der zweitwichtigsten Ägäisinsel, aussehen könnte. Nehmen wir an, es gäbe ein deutsches Bundesland, das sagt, wir haben so viel Erfahrung, wir haben so viel Struktur und auch Managementerfahrung bei der Aufnahme von großen Zahlen von Flüchtlingen gesammelt. Und jetzt kommt kaum noch jemand. Wir stellen diese Erfahrung Chios zur Verfügung. Wir laden den Bürgermeister von Chios ein, wir reden mit dem, wir schicken unser Managementteam. Und die griechische Regierung sagt, ja, wir übertragen an das Land Hamburg oder Baden-Württemberg das Management von einem dieser Aufnahmelager unter der Bedingung, dass alle EU-Standards erfüllt werden. Und dann bietet ein Land wie die Niederlande an, wir schicken ein Team, gut organisiert von Asylmitarbeitern, die dann innerhalb von einigen Tagen die Erstinstanzentscheidungen treffen würden. Da müsste wiederum die griechische Regierung sagen, sie will das europäisieren, denn es ist ja auch die europäische Außengrenze. Und wenn es dann noch genügend Berufungskommissionen gibt für diejenigen, die einen Berufungsantrag stellen bei Ablehnung, wenn man das alles zusammenbringt und wenn es dann noch einen Gesandten gäbe, der das Ganze koordiniert, warum sollte das nicht funktionieren? Es wäre eine Lösung für Griechenland, es wäre gut für Flüchtlinge, die nicht monatelang oder vielleicht sogar schon ein Jahr im Limbo, also in der Schwebe hängen. Es wäre gut für die Zukunft der Flüchtlingskonvention, denn wie gesagt, es geht alles im Einklang mit den Rechten auf Asyl und Prüfung jedes Antrags. Und Griechenland könnte hier einen Vorschlag einbringen, ein europäisches Problem zu lösen. Und ich glaube, gerade jetzt, wo man so lange über Griechenland nur als Problem geredet hat, als Empfänger von Ideen, wenn ein griechisch oder noch besser ein griechisch-italienischer Vorschlag auf den Tisch käme, wie die EU in der Zukunft mit Asyl und Grenzen umgehen könnte, dann wäre das für Griechenland gut, aber auch für die EU.
Trauen Sie den Griechen, den Italienern oder trauen Sie Europa das zu, das umzusetzen?
Europa ist in der Flüchtlingskrise sehr, sehr oft tief gespalten gewesen. Wir haben das gerade gesehen auch bei der großen Debatte über die Umverteilung und natürlich auch bei der Debatte etwa zwischen Angela Merkel und Viktor Orban, wo Viktor Orban ja fast den Deutschen die Schuld an der Krise gegeben hat. Aber was wir aber jetzt brauchen in dieser Phase, wo Europa ohnehin auch in einer Welt unter Druck gerät mit Donald Trump in Amerika und Wladimir Putin in Russland, sind Projekte, die die Europäer zusammenbringen. Und ich glaube, eine europäische Asylmission an den europäischen Grenzen mit europäischer Solidarität, aber einem glaubwürdigen Konzept, die Zahl auch der Ankommenden und auch der Sterbenden in der Ägäis und im zentralen Mittelmeer. In der Ägäis sind sie dramatisch zurückgegangen, die Zahl der Ertrunkenen. Waren nur noch 2 in den ersten 2 Monaten dieses Jahres und 320 in den ersten 2 Monaten letzten Jahres. Also Konzepte, die Leben retten, die im Interesse Griechenlands sind, aber auch im Interesse von Schweden oder Deutschland, die wären für Europa jetzt gut, auch um der Bevölkerung in Europa zu zeigen, die EU kann Probleme lösen. Also eigentlich braucht die EU Lösungen, die auch nicht nur am Papier, sondern in der Praxis funktionieren, heute dringender denn je. Und Griechenland könnte hier zeigen, dass das geht.
Gerald Knaus vom Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative mit einer optimistischen Perspektive. Sowas hört man selten. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Nun wollen wir noch einmal Platon zu Wort kommen lassen. Der hat doch tatsächlich vor 2500 Jahren bereits einen ersten Entwurf zur Lösung der Schuldenkrise vorgelegt. Und Herrn Tsipras dürfte das gefallen.
Das aber war eben der Zweck, welchen wir unseren Gesetzen zugrunde legten, dass unsere Bürger möglichst glücklich und dass sie möglichst einträchtig und befreundet untereinander seien. Es möchten dies aber die Bürger schwerlich dort sein, wo viele Rechtsstreitigkeiten unter ihnen stattfinden und viele Ungerechtigkeiten von ihnen gegeneinander verübt werden, sondern da, wo dies in möglichst unbedeutendem Grade und möglichst selten geschieht. Und eben deshalb behaupten wir, dass es weder Gold noch Silber im Staate geben, noch auch ein bedeutender Gelderwerb durch Handwerke, Wucher oder schimpflichen Viehhandel in ihm Platz greifen dürfe, sondern man sich mit dem aus dem Ertrage des Landbaus begnügen müsse. Und auch ihn nicht so weit treiben dürfe, um dadurch gezwungen zu werden, über die Sorge für Gut und Habe dasjenige zu vernachlässigen, um dessen Willen Gut und Habe überhaupt vorhanden sind. Dies aber sind Seele und Körper, welche ohne die Schule der Turnkunst und alle sonstige Ausbildung es schwerlich je zu etwas Rechtem bringen. Deshalb bemerkten wir denn auch mehr als einmal, dass man der Sorge um das Vermögen die niedrigste Stelle anweisen müsse und dass, wenn es insgesamt dreierlei Dinge gibt, auf welche das Streben jedes Menschen gerichtet ist, Hab und Gut bei einem richtigen Bemühen um dieselben erst das dritte und letzte, dagegen der Körper das zweite und die Seele das erste ist.
Die Seele aus dem Leib, der griechische Sparmarathon. Und jetzt zeigen wir noch einmal, was das nun ganz konkret für die jungen Leute in Griechenland bedeutet.
Blauer Himmel, grüne Natur, Frühlingsblüten und Frühlingsstimmung in Cafés und auf den Plätzen. Aber wirklich frühlingshaft ist in Griechenland nicht vielen Menschen zumute. Marco hat 2 Studienabschlüsse in der Tasche, stolze Leistung mit 26 Jahren. Aber was bringt mir das, fragt er.
It is an absolute disaster. I myself have been unemployed for 5 years.
Wir erleben hier wirklich ein nationales Desaster. Ich selbst bin jetzt 5 Jahre lang arbeitslos. Ein Drittel aller Leute sind offiziell ohne Job. In Wahrheit liegt die Rate aber höher. Dann die immer höhere Steuerbelastung. Trotzdem will ich nicht ins Ausland. Ich kämpfe hier für Verbesserung. Anderswo in Europa geht es auch ärmlicher zu, aber wir erleben das hier im Moment am extremsten. Marco sagt das alles nicht weit weg vom großen Hotel in Athen, in dem regelmäßig die Leute verhandeln, die Marco weiterhin nur Troika nennt, die Experten der Geldgeber. Sie müssen prüfen, wie Griechenland finanziell wieder besser auf die Beine kommen kann. Und ihre Lösungsvorschläge bringen meistens neue Belastungen für die Bevölkerung. Charis, der Chef eines Kleiderladens am Athener Omonia-Platz, weiß, warum er immer länger auf Kundschaft warten muss.
Before crisis, one medium pension was at 950 Euro, now had been about 700 Euros. They buy less and less every day.
Die Renten sind immer wieder gekürzt worden, erzählt Charis. Die Menschen müssen oft mit nur wenigen 100 Euro im Monat klarkommen. Das gelte auch für viele Löhne und alle Einkommen eigentlich, sagt Charis. Also wird einfach immer und immer weniger bei ihm gekauft.
Ein Drittel aller Menschen muss mit weniger als 10.000 Euro im Jahr auskommen in Griechenland und das bei Preisen, die oft genauso hoch sind oder wie beim Sprit sogar über dem EU-Durchschnitt liegen. Anstatt gegen die Folgen der Krise zu demonstrieren, lassen sich viele Menschen in eine Dauerlethargie treiben. Das weiß und spürt auch die Regierung. Ein Gegenmittel war vor einigen Monaten die Extrarente gegen den Willen der Kontrolleure. Und die Regierung versucht auch gegenzusteuern mit immer neuen Appellen und hoffnungsvollen Reden. Regierungssprecher Dimitris Tsanakopoulos.
Die Regierung diagnostiziert mit Verantwortung und Entscheidungsfähigkeit.
Wir verhandeln für eine Vereinbarung, die der griechischen Wirtschaft Stabilität und Wachstum bringt. Wir wollen den endgültigen Ausweg aus der Krise. Und das alles muss ohne weitere Lasten für die Bevölkerung gehen, ohne finanzielle Einschnitte für die Menschen. Das Ergebnis muss ein Abkommen sein, ohne einen einzigen Euro an zusätzlichen Sparmaßnahmen. Wachstum soll es im Jahr 2017 in Griechenland geben. Vor allem im Tourismus ist dieses Wachstum auch bereits zu spüren. Aber ob es am Ende reicht für ein Weiterleben im Euro, ob es die Abwanderung der Jungen und die massenhafte Verarmung vieler alter Menschen in Griechenland stoppen kann, das weiß niemand. Und das Land bleibt also bis auf Weiteres ein Sorgenkind Europas.
Michael Lehmann mit einem Stimmungsbild aus Athen. 7 Jahre geht das nun schon so. Was hat das für langfristige Folgen? Christos Kastidiolis ist Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Athen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Würden Sie die Stimmung im Land auch als eine Art Dauerlethargie beschreiben oder wie nehmen Sie das zurzeit wahr?
Dauerlethargie beschreibt es eigentlich sehr, sehr gut. Es ist ein Gefühl, eine Mischung aus Frustration und Resignation. Sie haben in Ihrer Sendung ja auch vom Sparmarathon gesprochen. Die Menschen haben hier das Gefühl, das ist kein Marathon, weil Marathon ist begrenzt. Der ist 42 Kilometer lang. Man hat das Gefühl, man wird zum Rennen angetrieben, aber man weiß überhaupt nicht, wann man ans Ziel kommt. Und das sorgt dafür, dass die Menschen ein Gefühl der Perspektivlosigkeit ergreift.
Es gab ja mal eine Aufbruchsstimmung im Land, nämlich als die Linksregierung unter Tsipras an die Macht kam. Der hat das Ende des Sparkurses versprochen. Dauerte nicht lange, bis er in der Wirklichkeit ankam. Was denken die Griechen inzwischen über Tsipras?
Sie haben ihn inzwischen unter die Kategorie ganz normaler Politiker eingereiht und das ist in Griechenland höchst problematisch. Lediglich 5% der Menschen vertrauen noch Politikern. Tsipras hatte damals die Wahlen mit dem Motto gewonnen, die Hoffnung kommt. Und das war damals unglaublich wichtig für die Menschen, weil nach 5 Jahren Krise schon die Hoffnung fast weg war und man hatte wirklich so ein Aufatmen gespürt und eine neue Euphorie. Und mit dem desaströsen halben Jahr unter Varoufakis und Tsipras, das Herr Bastian auch vorhin schon angesprochen hatte, ist diese Hoffnung im Prinzip komplett vernichtet worden. Die zweiten Wahlen haben eine ganz, ganz geringe Wahlbeteiligung gehabt. Und die Menschen sind vom politischen System nun insgesamt weitgehend frustriert.
Hat er irgendwas Positives auf seiner Liste, was er wirklich geschafft hat?
Es ist nicht so, dass er nichts geleistet hat. Es ist zum einen so, dass die Verhandlungen mit den Gläubigern inzwischen in Fahrwasser geraten sind, was sehr, sehr vernünftig ist. Und man muss ihm zugestehen, dass er ein heißes Eisen angepackt hat, was alle Regierungen vor ihm nicht angefasst haben. Das war die Rentenreform. Das griechische Rentensystem war unfassbar kompliziert. Das war ungerecht. Es gab viele verschiedene Rentenformeln. Jede einzelne Gruppe hatte ein einzelnes Rentenkästchen. Und er hat das zusammengeführt. Er hat allen gleichermaßen wehgetan. Aber das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt hin zur Bereinigung dieses Problems.
Trotzdem ist der Mann sehr unbeliebt. Wie steht die Opposition da?
Die Opposition steht in den Umfragen besser da, aber das ist eher dem Umstand geschuldet, dass die Menschen mit der Regierung selbst unzufrieden sind. Die Antwort auf die Frage, wer ist für euch der ideale Ministerpräsident, ist immer in der Mehrheit niemand. Und erst
niemand.
Dann folgen, ganz genau, niemand, wie Odysseus damals sagte in der Sage. Danach kommt erst der Oppositionsführer und als Dritter dann Tsipras. Insofern ist es auch ein trügerischer Schein, der sich hier ergibt, weil die Opposition nichts anderes macht, als Tsipras vor ihr und die anderen Oppositionsführer davor, nämlich zu sagen, wir sind diejenigen, die mit den Gläubigern besser verhandeln können. Aber nach 3 Regierungschefs und einem Interimschef hat man durchaus den Eindruck gewonnen, dass sich Herr Schäuble auch von keinem Parteibuch blenden lässt. Insofern ist das eine sehr, sehr trügerische Hoffnung und ich habe Zweifel daran, dass die Menschen das der Opposition wirklich abnehmen.
Also wenn die Opposition auch keine Alternative ist, gibt es sowas wie Radikalisierungstendenzen in Griechenland?
Das gibt es zum Glück nicht in der Form, die man erwarten könnte. Wir haben ja einen massiven Einbruch des Haushaltseinkommens Und wir können trotzdem sagen, dass Griechenland eine erstaunlich hohe demokratische Reife gezeigt hat. Die Nazi-Partei, die ja auch hier im Parlament sitzt, stagniert bei 7-10%, was für diese tiefe ökonomische Krise verbunden mit der Flüchtlingskrise aus meiner Sicht ein durchaus positives Zeichen ist. Ich möchte nicht wissen, wie in anderen europäischen Staaten die Wahlergebnisse ausfallen würden, wenn man so lange in einer so tiefen Krise stecken würde, ohne dass sich positive Perspektiven am Ende ergeben.
Und wie bewerten die Griechen dieses Dilemma? Sucht man die Schuld in Europa oder packt man sich auch an die eigene Nase?
Da sind wir am Beginn eines gesellschaftlichen Prozesses, der aus meiner Sicht auch noch viele Jahre dauern wird. Hier ist ein Gesellschaftsmodell der letzten 40 Jahre gescheitert und wir diskutieren und wir beginnen zu diskutieren, gerade auch junge Menschen beginnen zu diskutieren, wer trägt eigentlich die Schuld dafür? Die eine Hälfte sieht die Schuld von außen, man hat Verschwörungstheorien bereit, da ist dann entweder Berlin schuld oder Brüssel oder irgendwelche sinistren Mächte, während andere wiederum sagen, das ist eine hausgemachte Krise, wir haben unsere eigenen Probleme, die wir angehen müssen, um zu vermeiden, dass Griechenland wieder und wieder in eine solche desaströse Schleife gerät. Wir werden uns sicherlich irgendwo in der Mitte treffen, es gibt sicherlich auch europäische Faktoren, die dafür verantwortlich sind, aber dieser gesellschaftliche Prozess ist extrem wichtig, um aufzuarbeiten, wie Griechenland in diese Situation geraten.
Was erhoffen Sie sich von dieser Diskussion?
Ich erhoffe mir eine Beteiligung auch jüngerer Menschen, die unzufrieden sind, die extrem frustriert sind, auch mit ihrer Eltern- und Großelterngeneration. Ich erhoffe mir das Aufkommen von engagierten Leuten, die dann auch in die Politik gehen und neue Ziele verwirklichen wollen, die vielleicht auch auf eine neue Art und Weise Politik machen wollen. Und ich erhoffe mir davon, dass Menschen auch wieder Hoffnung fassen, entweder indem sie sich im kommunalen, im Nachbarschaftsbereich einbringen, indem sie sich für Zivilgesellschaft einbringen, indem sie sich wieder für ihr Miteinander und für ihre Gemeinschaft engagieren und sich eben nicht, wie das im Moment teilweise geschieht, ins Private zurückziehen, quasi den Kopf nach unten richten und versuchen, ihre Alltagssorgen zu bewältigen, ohne rechts und links zu schauen.
Sie selbst haben beide Staatsangehörigkeiten. Sie pendeln zwischen Deutschland und Griechenland viel hin und her, leben mal hier, mal dort. Leben Sie denn in dieser Krise eigentlich gerne in Griechenland?
Ja, das kann ich uneingeschränkt sagen. Das liegt nicht nur an dem besseren Wetter. Es hängt auch damit zusammen, dass das Land eine unfassbare Widerstandsfähigkeit gezeigt hat, dass die Menschen trotz 7 Jahre dieser schweren Krise immer noch morgens mit einem Lächeln zur Arbeit gehen können, die Arbeit, die Sorgen auch hin und wieder mal vergessen können und immer noch die Hoffnung haben, dass man vielleicht in gemeinschaftlicher Anstrengung die Zähne zusammenbeißen, Augen zusammenkneifen und durchzukommen, dass man da wieder rauskommt. Und dieser Grundoptimismus und auch die weiterhin anhaltende Begeisterung vor Europa, die jetzt nicht mehr so stark ist wie vorher, aber immer noch da ist, all das bestärkt mich darin, dass wir hier trotz aller Schwierigkeiten noch auf einem guten Weg sind.
Sie können das ja nur wirklich vergleichen. Wird in Deutschland schneller genörgelt als in Griechenland?
Da setze ich mich wahrscheinlich nicht unbedingt in die Nesseln, wenn ich sagen würde, ja. Aber da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass ich im Schwabenland aufgewachsen bin, wo die Nörgeltendenz vielleicht noch ein kleines bisschen weiter ausgeprägt ist. Grundsätzlich ist es so, dass in Deutschland oft eher die negative Seite möglicherweise zuerst in den Vordergrund geschoben wird, in Griechenland die positive Seite. Am Ende der Diskussion, glaube ich, ist das Ergebnis aber gar nicht so unterschiedlich, weil man ja dann im zweiten Teil der Debatte durchaus nochmal die andere Seite beleuchtet.
Christos Katsioulis, Entschuldigung, der Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Athen. Vielen Dank. Was wünschen Sie Ihren griechischen Landsleuten für die Zukunft?
Eine stabile europäische Perspektive wünsche ich Ihnen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man den Glauben auch nicht daran verliert, dass in dieser Gesellschaft, in dieser Gemeinschaft von 27 Mitgliedstaaten, die ja morgen 60 Jahre alt wird, übrigens auch der 196. Jahrestag des griechischen Unabhängigkeitskampfes, dass es da eine gemeinsame Zukunft gibt, die nicht nur Frieden, sondern wie Sigmar Gabriel das sagte, auch Wohlstand beinhaltet.
Vielen Dank für das Gespräch. Die Seele aus dem Leib, der griechische Sparmarathon. Das war der Tag in dieser Woche mit Rainer Dachselt, Karin Fuhrmann, Oliver Glab, Angela Fitsch, Claudia Sauter und Dorothea Schuler. Mein Name Uwe Berndt. Ich wünsche ein angenehmes Wochenende.